Guten Morgen, liebe Gemeinde und alle, die uns auch draußen in der Welt, sage ich mal, zuhören, weil wir jetzt auch über unsere Aufnahme, die im Internet veröffentlicht wird, auch Menschen erreichen, die vielleicht die Gemeinde noch nicht kennen oder vielleicht Gott oder Jesus noch gar nicht kennen. Wer weiß. Ich überlasse es Gott, wie diese Nachricht verbreitet wird. Aber erstmal geht dieses Wort an die Gemeinde. Auch. Ich denke, ihr habt alle ein besinnliches Weihnachtsfest verlebt, so wie wir es auch getan haben. Und es ist alles anders gelaufen, als wir es aus den Jahren kennen. Ich glaube, dazu könnt ihr nur Ja sagen und mir zustimmen, denn es ist zwangsläufig anders geworden. Aber es ist vielleicht auch gar nicht negativ. Und wenn wir überlegen, Gott kann aus jeder negativen Situation Gutes machen. Und wer weiß, was hier Gutes gelingen wird. Ich denke da auch an Erweckung, dass wirklich Menschen zurückfinden oder zu Jesus finden und umkehren oder neu sich bekehren. Wie auch immer, denkt mal an unsere letzten Predigten, die wir darüber gehalten haben. Heute haben wir etwas, was sich mit dem Jahr 2021 beschäftigt. Wir haben den letzten Sonntag im Jahr und in dieser Woche, Sonntag ist der erste Tag der Woche, werden wir Silvester feiern und das neue Jahr begrüßen. Und wir haben die Jahreslosung hier heute auf dem Tisch liegen. Ein wunderschönes Bild ist dazu gefügt. Ich kann es unserer Gemeinde, wo wir die Nachricht über Trema schicken, wird es mit beigefügt werden. Ihr könnt es euch anschauen, aber ich kann es euch beschreiben. Es sind Schalen, wo von oben Wasser fließt und aus der Schale fließt es in die nächste Schale und in die nächste Schale und in die nächste Schale. Und wenn wir jetzt den Bibeltext dazu lesen, werdet ihr auch euch vorstellen können, warum dieses Bild so entstanden ist. Conny wird uns vorlesen aus Lukas, das Kapitel 6, die Verse 36 bis 38 aus der Neuen Genfer Übersetzung.
Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei, und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden.
Ja, wir haben hier vier Beispiele und einen Generalsatz. Der Generalsatz in Vers 36 heißt: Seid barmherzig. Und denken wir uns mal in die Situation zurück, wo die Jünger damals See Genezareth sicherlich sich befanden. Die Bergpredigt sind Teile der Bergpredigt, die hier angesprochen werden. Und eigentlich hätte es ja von Jesus heißen müssen: Werdet barmherzig, denn seine Jünger, die waren ja noch gar nicht so weit, die wussten ja noch gar nicht, was Jesus ausdrücken will und wie er das menschliche Herz bewegen will. Und wenn wir im 1. Mose 8, Vers 21 lesen, ich zitiere das hier nur mal so frei, dann heißt es dort, das heißt es nicht jetzt im Text, sondern ich zitiere es: Denn das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Und hier will Jesus eine Veränderung hervorrufen, und das Seid barmherzig passt ja auch gar nicht in die Welt, denn die Welt ist unbarmherzig. Hier möchte Jesus Veränderung. Und dann gibt Jesus auch den Grund und den Maßstab an, wie euer Vater barmherzig ist. Das heißt, der Vater im Himmel ist also der Maßstab für das Wie. Und wir Kinder Gottes oder die Kinder Gottes sollten sein wie Gott. Ja, sonst passen sie einfach nicht zu ihm. Und wenn du, Conny, dazu den Vers aus Psalm 103, Vers 8 liest, wird es deutlich.
Barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade.
Ja, das sollten wir als Kinder Gottes auch sein. Wir haben eigentlich zur Ausübung der Barmherzigkeit täglich Gelegenheit. Stimmt's, Conny?
Ja.
Das kann man täglich üben. Und wenn wir auf die nächsten Verse schauen, die Verse 37 und 38, die wir schon gelesen haben, werde ich sie euch immer noch mal wieder anführen. So haben wir zwei negative Beispiele und zwei positive Beispiele. Und ich fange mit dem ersten negativen Beispiel an und lese euch den Text nochmal vor. Richtet nicht, dann werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Es gibt zwei Arten von Richten. Einmal ein unbarmherziges Richten, und deshalb steht es auch hier im Zusammenhang mit der Barmherzigkeit. Und das zweite ist die Vorwegnahme des Endgerichts, als könnten wir über Himmel und Hölle entscheiden, als könnten wir dazu sprechen und richten. Und ich denke mal, so wie oft höre ich Menschen sagen, ja, wenn du so bist, kommst du nicht in den Himmel. Das ist ja eine Entscheidung, die uns gar nicht zusteht. Die steht Gott zu, und Gott kann jeden ändern. Wir sollen barmherzig und vorsichtig bleiben und immer wieder daran denken, dass Gott ja das letzte Urteil zusteht. Man muss natürlich auch sehen, was nicht verboten ist, was nicht darunter fällt. Und da gibt es drei Punkte. Das Prüfen, ob die Lehre richtig oder falsch ist. Das ist natürlich klar, dass das weiterhin unter unser Richten fällt. Das müssen wir prüfen. Und wenn die Lehre falsch ist, müssen wir sie ablehnen. Oder wenn wir in der Gemeinde Entscheidungen treffen von der Leiterschaft oder von dem Pastor, dann müssen wir auch uns nach diesem Urteil richten. Und ich denke, wir lesen da einfach mal den ersten Korintherbrief, und zwar Kapitel 5, Vers 12.
Ist es etwa unsere Aufgabe, über die zu Gericht zu sitzen, die außerhalb der Gemeinde stehen? Seid ihr nicht vielmehr verpflichtet, eure eigenen Leute zur Verantwortung zu ziehen?
Merkt ihr, dieses Richten soll uns weiterhin zur Verfügung stehen. Und wenn ihr mögt, dann schaut doch mal den 1. Korinther 5 an, was oberhalb von dem Vers 12 steht. Da werdet ihr genau sehen, wer eben auch nicht in die Gemeinde gehört. Aber das könnt ihr selbst nachlesen. Und drittens, die Rechtsprechung des Staates. Die muss natürlich auch Gerechtigkeit in sich haben, und die müssen wir auch akzeptieren. Das sind die drei Punkte. Und dann, was geschieht dann, wenn wir auf diese sündhafte Weise richten? Wenn wir wirklich sagen, richtet, richtet. Und wir werden gerichtet werden, heißt es dann. Dann werdet auch ihr gerichtet werden. Das heißt, Gott wird richten. Und ich komme immer wieder auf den Punkt zurück, dann, und das ist allerdings vorausschauend auf Himmel und Hölle gemeint, wenn Gott das letzte Urteil zusteht, wenn er tatsächlich richtet. Und wenn wir uns nicht daran halten und richten im falschen Maße, dann wird Gott auch in seinem Urteil sich danach richten, im gerechten Maße, und wir werden gerichtet werden. Das zweite negative Beispiel, da heißt es, verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Wir sollen keine Verdammungsurteile wählen, sondern wenn wir es tun, dann werden wir ein Verdammungsurteil empfangen. Wiederum müssen wir auch hier sehen, was verurteilt wird. Und die Irrlehre, die Jesus eben auch immer wieder angeprangert hat, die sollen auch wir verurteilen. Heute die falsche Lehre, der falsche Glaube, das soll von uns auch wirklich abgelegt werden, abgelehnt und abgelegt werden. Sonst, wenn wir das nicht tun würden, wenn wir das nicht vor Augen hätten, dann könnten wir eigentlich die harten Urteile, die Jesus ja gerade im neuen Urteil, Neuen Testament über die Irrlehren verspricht, dann könnten wir diese harten Urteile nicht verstehen. Ich zitiere mal nur Matthäus 7, Vers 15 und Römer 16, Vers 17. Nein, Jesus meint hier, vielmehr sollen wir mit den Sündern barmherzig umgehen und sich denen zuwenden, die in Sünde leben und uns um die Sünder bemühen. Und wir sollen darüber kein schnelles Urteil sprechen und sie nicht zu Unrecht verdammen. Und wenn wir auf diese Weise gerecht mit anderen Sündern umgehen, dann wird Gott uns auch im Endgericht gnädig sein, dann werdet ihr auch nicht verurteilt. Und die Apostel, das hatten sie begriffen. Das hatten sie begriffen und allen voran der Bruder von Jesus, der Jakobus, der hat sich ganz strikt daran gehalten und auch die anderen Jünger sind diesen Versen treu geblieben. Nach den zwei negativen Beispielen, die Jesus anführt, haben wir jetzt in Vers 37 das erste positive Beispiel. Sprecht frei, dann werdet ihr freigesprochen werden. Freisprechen. Da müssen wir eigentlich auch das Wort vielleicht loslassen einführen. Wiederum ist es nicht einfach, den richtigen Sinn hier herauszufinden, freisprechen oder loslassen. Der Sinn ist nämlich auch wiederum mehrfach. Freisprechen, ja, vor Gericht oder bei anklagenden Gesprächen kannst du freigesprochen werden. Oder zweitens, du kannst begnadigt werden. Das heißt, auf eine mögliche Verurteilung wird hier verzichtet. Oder drittens, ein Schuldner wird aus der Schuldhaft freigesprochen. Alle diese Fälle haben eins gemeinsam. Man verzichtet auf eine weitere Strafe bzw. Verurteilung, obwohl sie möglich wäre. Hast du mal versucht, wenn an deinem Auto ein Parkzettel hängt, dass du falsch geparkt hast? Und wenn du die Politesse noch hinten siehst und sagst, schauen Sie doch, ich habe dies und das gemacht und du findest eine wunderbare Ausrede, die auch zutreffen kann. Und dann sagt sie, zahlen. Da wird kein Freisprechen möglich sein. Aber Jesus bringt uns hier gerade das Beispiel, dass bei einer möglichen Strafe keine Verurteilung erfolgt. Und in der damaligen Zeit gab es auch schon ein Strafprozessverfahren. Und Jesus hat das sicherlich vor Augen, wenn er hier diese Urteilsbildung als erstes nimmt, das heißt das Richten, dann den Urteilsspruch, die Verurteilung und letztlich auch die Vollstreckung. Und hierzu steht im Gegensatz das Freisprechen und Loslassen. Und ganz anders ist es, was Jesus vorträgt, wenn ich mal einfach so sage, im religiösen Sinne. Sprecht frei. Also ist die Aufforderung zur Milde und zur Entschuldigung, wo es nur geht. Und hier muss man sich auch wiederum in die Pharisäer hineinversetzen, die ja einen Messias erwartet haben, der mit harter Hand regiert. Und die müssen sehr überrascht gewesen sein, wenn sie hier diese Worte jetzt von Jesus gehört haben und wie sie auch sein ganzes Wirken betrachtet haben. Denn das ist ja der Ursprung seines ganzen Wirkens. Die Bergpredigt war ja sozusagen der Anfang seines Wirkens auf Erden. Das zweite positive Beispiel, gebt, dann wird euch gegeben werden. Hast du mal am Bankschalter versucht, das den Leuten klarzumachen? Ich glaube, da wird Unverständnis dir entgegenschlagen. Denn die sagen, wenn du gibst, dann ist das Geld weg. Woher willst du es dann wiederbekommen? Und wenn du dann ihnen erzählst, was alles in deinem Leben als Christ passiert ist, dann habe ich bisher immer erlebt, dass die Leute sehr nachdenklich geworden sind, weil sie gesagt haben, aha. Die Welt sagt zum Beispiel immer zu uns Christen, Ich verstehe das nicht. Ihr gebt 10% eures Einkommens ab als Zehnten und habt am Ende mehr als wir in der Welt. Ja, das ist Gehorsam. Das ist Gehorsamkeit. Gebt und es wird euch gegeben. Wenn Gott sieht, dass wir freigebig sind, dann wird er auch wiederum uns freigebig etwas zurückgeben. Mit diesem Satz ist ohne Zweifel die barmherzige Freigebigkeit gemeint und die ohne Berechnung arbeitet. Lest mal Römer 12, Vers 8. Und das ist die Säule der Diakonie, die wir finden in Jakobus 2, und zwar die Verse 15 und 16.
Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das?
Gebt, und das zweite heißt, es wird euch gegeben. Wer so handelt, der wird Gottes unendlichen Reichtum kennenlernen, der über jedes Maß hinausgeht, denn dann wird euch gegeben werden. Und das gilt im Gegensatz zu den Punkten, die ich vorher angesprochen hatte, auch schon hier auf Erden. Es ist für unser irdisches Leben hier auch von Bedeutung. Allerdings auch im Endgericht. Dann wird uns auch gegeben werden. Und was wird uns gegeben? Und hier ist bemerkenswert, dass Jesus gerade, wenn es darum um das Thema Barmherzigkeit, was er hier aufgreift, geht, dass er auch über die Güte Gottes sehr ausführlich etwas aussagt. Und das fällt mir jedenfalls besonders auf. Gott ist kein betrügerischer Händler. Er hat richtiges Maß und richtige Gewichte, ganz im Gegenteil zu den Menschen, die früher oder auch heute betrügerisch mit Maß und Gewicht umgehen. Und er füllt die Tasche. Tasche heißt es. Es heißt in anderen Übersetzungen Beutel oder in den Schoß gegeben. Das haben wir sicher auch alle schon gelesen in den Übersetzungen. Aber die Tasche füllt er. Und wenn wir zurückblicken an die Zeit, in der Jesus gewirkt hat, dann war es der Bausch des orientalischen Obergewandes. Und es wurde nicht nur voll, sondern es wurde nochmal gedrückt, könnt ihr euch vorstellen, mit den Armen nochmal drauf gedrückt, und dass möglichst viel hineingeht. Und dann wurde es nochmal gerüttelt und die überreichen Gaben wurden noch zusammengedrückt und nochmals nachgefüllt, weil ja neu Platz war. Und dann füllt Gott aber noch ein weiteres Mal die Tasche, sodass sie überfließt. Und da sage ich immer, weiß Gott nicht, was voll ist? Ja, doch, er weiß es. Aber er möchte uns so segnen, dass es überfließt. Fällt uns doch im Psalm gleich ein, gell? Wie Gott uns segnet. Psalm 23 heißt es genauso. Wir als seine Kinder sollten das Prinzip kennen und müssen genauso handeln. Und ich denke, das ist mit Blickrichtung auf die Jahreslosung, die uns gegeben ist in dem Generalsatz dieser Verse. Ich lese sie nochmal vor. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Dann ist das auch das Motto, nicht nur für unser nächstes Jahr, das sollte unser Motto für unser Leben sein und werden. Und wenn wir hier schauen, was Jesus uns in den Evangelien anbietet, das wird übrigens nicht nur im Lukas, sondern ist in Matthäus 7, Vers 2, ist es gesagt, im Markus 4, Vers 24. Es wird öfter verwendet. Und der 2. Korinther 9, Vers 6, da könnt ihr es auch nochmal nachlesen. Das ist eine sprachlich wunderschön geformte Formulierung, die Jesus hier uns anbietet, die Evangelisten festgehalten haben. Und ich möchte euch einfach noch drei weitere lesen. Bengel schreibt, O Gott, du bist gnädig und vergibst einem jeden nach seinem Verhalten. Lass mir dieses eine freundliche Rede sein. Und er war altdeutsch unterwegs. Die Sein wird mit EYN geschrieben. Und Schlatter schreibt, Gott setzt zu unserer Härte seine Härte, zu unserem Zorn seinem Zorn, zu unserem Vergeben sein Vergeben, zu unserem Erbarmen seine Barmherzigkeit. Das trifft auch genau das, was wir eben gehört haben. Und Godet schreibt über einen Unbekannten, der gesagt hat, gib Gott die Hand voll, so wird er dir die seinige voll geben. Amen. Amen, kann ich da nur sagen. Ja, wir stehen am Ende des Jahres. Ich möchte jetzt mit Conny und ich werde jetzt mit Conny das Vater unser beten, so wie Jesus uns gelehrt hat, dass wir beten sollen. Dann werde ich den aaronitischen Segen für uns alle sprechen. Und dann werde ich noch euch ganz besonders zum neuen Jahr einen Segenswunsch aussprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich spreche jetzt jeden Einzelnen an, der zuhört. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Geht alle hin im Frieden des Herrn. Amen. Amen. Herr, ich danke dir für diese Botschaft heute. Ich danke dir, dass sie in die Herzen der Menschen fällt und dass sie sich danach richten, dass sie wissen, dass du nicht richtest, dass du vergibst und dass du gerne gibst. Herr, dass alle diese Prinzipien, die Jesus damals in der Bergpredigt aufgestellt worden sind, göttliche Prinzipien sind, die Jesus als dreieiniger Gott ja schon vom Vater kannte, hat er sie uns Menschen aufgetragen. Jesus, danke. Lass sie in unser Herz fallen. Lass uns danach leben. Lass es die christliche Haustafel sein, die wir uns jeden Tag vor Augen führen und jeden Tag wieder neu prüfen. Gehe ich danach vor? Habe ich danach gehandelt? Und wenn nicht, lass uns umkehren. Lass uns um Verzeihung bitten. Lass uns sagen, Jesus, vergib mir. Ich habe es mal wieder nicht geschafft. Es ist nicht leicht. Aber wir werden es schaffen mit seiner Hilfe, denn Gott hat die Kraft. Gott kann uns die Kraft geben. Gott kann jedem die Kraft geben. Herr, gib allen Kraft jetzt. Unsere Kraft lässt mit zunehmendem Alter nach, aber deine Kraft wird uns jeden Tag neu angeboten. Lass uns zulangen. Lass uns seine Kraft benutzen, um mit dieser Kraft voranzugehen. Denn Gott geht voraus und seine Herrlichkeit geht vor uns her. Jesaja sagt es. Und dafür danke ich dir, Herr, dass du immer bei uns bist. Lass uns dir, Jesus, nachfolgen. Denn dann wird es uns auch schon hier auf Erden gut gehen und in Ewigkeit im Himmel. Halleluja. Amen.
Amen.
Ein neues Jahr liegt vor uns. Auch Silvester wird anders werden. Eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn nicht so viel geknallt wird. Wir werden sicherlich Neues erleben. Wir werden auch da ein echtes neues Jahr erleben. Und ich wünsche euch allen ein gutes neues Jahr, ein gesundes neues Jahr und ein von Gott gesegnetes neues Jahr. Halleluja. Amen. Amen.